Das Leben steckt voller Überraschungen. Billy Graham, der bekannte Evangelist, hat einmal erzählt, dass er in einer Stadt, wo er gerade eine Evangelisationswoche hielt, nachmittags unterwegs war, um einen Brief zur Post zu bringen. Aber er wusste den Weg nicht und deshalb fragte er einen kleinen Jungen, den er da auf der Straße traf: Sag mal, kannst du mir vielleicht erklären, wie ich zur Post komme? Ja, kein Problem. Und dieser Junge erklärte ihm alles ganz genau. Danach sagte Billy Graham: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mir so geholfen hast. Und als Dank dafür möchte ich dich einladen. Heute Abend haben wir eine große Veranstaltung. Ach so, und was wird da passieren? Fragte der Kleine. Ja, da werde ich euch erklären, wie man in den Himmel kommt. Und da sagte dieser kleine Junge: Das kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt ja nicht einmal, wie man zur Post kommt. Ich freue mich sehr, dass ich den Weg nach Barntrup gefunden habe. Ich komme aus Sachsen, ziemlich weit entfernt. Reinhard Pilz, mein Name, seit 21 Jahren Missionar in Paraguay und auch in Bolivien. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, an diesem schönen, erfrischenden Sommermorgen. Nach 2 Jahren bin ich wieder hier und bin dankbar, dass ich von unserer Arbeit berichten kann, von dem, was Gott tut, auf der anderen Seite dieser Erdkugel, wie Gott Menschen für immer tiefgreifend verändert durch seine Kraft. Und möchte euch auch Impulse aus Gottes Wort weitergeben. Dinge, die mir selber wichtig geworden sind und die ich so einfach sagen möchte. Ja, ganz am Anfang möchte ich einige Bilder zeigen zu dem Land Paraguay. Vielleicht waren manche schon mal dort, andere haben dort Verwandtschaft und haben schon mal einiges von diesem Land gehört. Und ganz kurz einige Fotos, um euch dieses relativ unbekannte und doch sehr schöne Land vorzustellen. Paraguay ist ein Land so groß wie Deutschland, aber hat nur 7 Millionen Einwohner. Das heißt, bei uns gibt es viel Platz und wir müssen nicht so sehr aufpassen mit den Abstandsregeln, denn das Land ist ziemlich groß. Das Land hat eine sehr schöne Natur. Es gibt viele interessante Gegenden. Es gibt noch Urwald, es gibt Wasserfälle und es ist touristisch bisher ganz wenig erschlossen. Was wir in Paraguay auch sehen, große Gegensätze, große Kontraste zwischen Arm und Reich. Auf diesem Foto seht ihr im Hintergrund die Hauptstadt Asunción und im Vordergrund ein Fischer, der in dieser Favela wahrscheinlich wohnt, die zu sehen ist, diese Hütten und diese Leute, die in diesem nicht so sehr sauberen Wasser fischen, um damit ihre Existenz zu sichern. Also es gibt eine ganze Anzahl sehr, sehr reiche Leute und auch sehr viele arme Menschen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen. Es gibt interessante Orte, die man als Tourist besuchen kann, wie hier Ruinen aus der Zeit, als die Jesuiten in Paraguay gearbeitet haben mit den Indios. Und doch sage ich immer wieder, das Schönste und Spannendste an Paraguay sind die Menschen. Und die lernt man kennen, wenn man den Mut hat, die asphaltierten Straßen zu verlassen und dann irgendwo im Inneren des Landes unterwegs zu sein, auf unbefestigten Wegen. Da macht man wirklich die interessantesten Begegnungen. Der typische Paraguayer ist sehr offen, er freut sich immer, neue Leute kennenzulernen. Er ist sehr gastfreundlich und hat vielleicht wenig, aber das Wenige teilt er sehr gerne mit dem, der ihn besucht. Also wer irgendwann mal nach Paraguay kommt und Leute besucht, das ist ganz sicher, dass sich die Leute Zeit nehmen, auch unangekündigt, dass sie dir einen Stuhl anbieten und ein Glas Wasser und man ist ganz schnell im Gespräch. Die Natur ist sehr beeindruckend. Das ist einfach eine Blume, die ich so zufällig am Wegesrand entdeckt und fotografiert habe. Bei uns ist es meistens schön warm in Paraguay. Also gehört, glaube ich, zu den heißesten Ländern. Vielleicht können manche das Thermometer erkennen. In Asunción fotografiert 48 Grad. Und dieser Mann, der unterhält gerade Touristen, indem er Spiegeleier brät auf dem heißen Asphalt. Also das ist nicht die normale Art, wie wir kochen, nur zur Erklärung. Aber natürlich was Interessantes, um Fotos zu schießen. Vielleicht fragt ihr euch, wie hält man das aus, diese Hitze? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Paraguay ist ein Binnenland, wir haben keinen Zugang zum Meer, aber wir haben auch schöne Strände, wie hier zu sehen. Das ist einer der großen Flüsse, der Rio Paraná. Auf der anderen Seite, wo diese Häuser zu erkennen sind, liegt Argentinien. Und die Leute suchen dann Abkühlung in den kühlen Fluten, wenn es mal nicht mehr auszuhalten ist. Und was uns sonst noch hilft, ist natürlich der bekannte Tereré, unser Nationalgetränk. Manche kennen das, die irgendwann mal jemanden getroffen haben, der schon mal in Paraguay war. Also ein eisgekühltes Getränk mit dem Extrakt der Yerba-Pflanze. Hier seht ihr diese Pflanze, das ist eigentlich ein Baum und die Blätter und Zweige werden geerntet, um die Yerba Mate daraus zu gewinnen. Das sind unsere drei Kinder auf einer Yerba-Plantage, wo also genau erklärt wird, wie man diese Pflanzen züchtet, um sie dann auch ernten zu können. Paraguay ist ein Landwirtschaftsstaat, also wir haben wenig Industrie, aber der Boden ist sehr fruchtbar, das Klima wirklich gut. Und hier seht ihr eins unserer bekanntesten Produkte, das grüne Gold, KAHE. Hier bekannt unter Stevia, also diese süßen Blätter, die man verwenden kann, um zuckerfrei zu süßen. Die wachsen fast nur in Paraguay. Es gibt viele Früchte. Für viele dieser Früchte gibt es nicht mal eine deutsche Übersetzung. Die sind hier unbekannt. Das sind Fotos aus unserem Garten. Und vielleicht denkt ihr jetzt, aha, die Paraguayer ernähren sich nur von Pflanzen und Früchten, sind Vegetarier. Aber das stimmt so nicht. Ganz im Gegenteil, der Paraguayer liebt also das Grillen. Und wenn gegrillt wird, dann kommen nicht drei oder vier Bratwürste auf den Grill, sondern das muss schon was Größeres sein. Also große Fleischstücke, wie hier zu sehen, werden dann am Holzkohlenfeuer gegrillt. Das soweit eine ganz kurze Vorstellung unseres schönen Landes. Ich möchte euch jetzt von unserer Arbeit berichten. Ich bin seit einem Jahr aktiv in der Arbeit mit Strafgefangenen. Wir arbeiten also in verschiedenen Gefängnissen. Wir hatten vorher, in den Jahren vorher, eine Bibelschule mit aufgebaut und die mehr als 10 Jahre geleitet, dort unterrichtet. Und jetzt hat Gott Türen geöffnet und wir sind also auf einem ganz neuen Arbeitsfeld aktiv. Und was dort so passiert, dazu möchte ich euch jetzt einen kurzen Film zeigen. Der ist nicht so lang, 10 Minuten geht der. Das Bildmaterial, was wir dabei verwendet haben, ist nicht immer Top-Qualität. Das hängt damit zusammen, dass es eigentlich verboten ist, in Gefängnissen zu fotografieren oder zu filmen. Aber das ist das Schöne in Paraguay. Vieles ist verboten und vieles geht trotzdem irgendwie. Ja, und möchte euch einfach mit hineinnehmen in das, was dort in diesen Gefängnissen geschieht. Noch zum Schluss einige Erklärungen dazu. Ich denke, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen von dem, was wir in Paraguay machen. Es gibt dann immer so ein bestimmtes Prozedere, wenn wir die Gefängnisse besuchen, mit Ausweis abgeben, Desinfektion, dann werden wir nach Waffen und Drogen durchsucht und dann werden hinter uns die schweren Stahltüren geschlossen und wir sind manchmal zu zweit mit 160 Strafgefangenen alleine und können dann nicht raus. Wir müssen uns dann erst irgendwie bemerkbar machen, wenn irgendwas passieren sollte. Also ist nicht ungefährlich, diese Arbeit. Und ich freue mich sehr, wenn ihr für uns und diesen Dienst betet. Das Schöne in Paraguay, wir haben offene Türen für diese Arbeit. Hier bin ich gerade im Gespräch mit einem Gefängnisdirektor, stelle ihm unser Programm vor und wir bekommen also immer grünes Licht, um dort richtig offen und frontal über Gott, über Jesus zu sprechen. Und einer von diesen Gefängnisdirektoren hat mal gesagt, okay, wir legen euch keine Steine in den Weg, denn wenn wir eine Sache beobachtet haben in den letzten Jahren, ist es diese. Das Einzige, was diese Männer, diese Schwerstkriminellen dauerhaft und bleibend verändern kann, ist die Botschaft der Bibel. Also das hat einer gesagt, der kein Christ ist, aber der diese Veränderung beobachtet hat. Vieles findet statt in persönlichen Gesprächen. Die Häftlinge kommen, erzählen uns ihre Probleme, bitten uns ganz oft um Dinge, die ihnen fehlen. Sie haben keine Seife, sie haben manchmal nichts zu essen, sie sind krank und haben keine Medizin. keinen Kontakt zu ihren Familien. Und so muss man eigentlich immer ein offenes Ohr haben und immer bereit sein zu hören und zu beten. Ich freue mich auch sehr, dass diese Arbeit zum Teil von Männern durchgeführt wird, die selber Inhaftierte waren. Das zum Beispiel ist Nestor, er saß einige Jahre selber hinter Gittern, ist dort zum Glauben an Jesus gekommen und ist jetzt dreimal in der Woche im Gefängnis ehrenamtlich, um diesen Leuten zu helfen. Und ich habe ihn mal gefragt, warum machst du das, Nestor? Niemand bezahlt dich dafür. Und er sagt, ja, weißt du was, Reinhard? Ich weiß, wie sich einer fühlt hinter Gittern. Ich weiß, wie das ist, wenn dich niemand besucht. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man den Eindruck hat, von aller Welt verlassen zu sein. Ich weiß das, deshalb gehe ich hin. Das sind Nimio und Albert, zwei ehemalige drogenabhängige Kriminelle, die auch im Gefängnis Jesus kennengelernt haben, dort frei geworden sind von ihrer Drogensucht und jetzt als Lehrer ins Gefängnis gehen und diese Seminare durchführen. Die haben keine Ausbildung, die haben vielleicht 5 oder 6 Klassenabschluss und Gott befähigt diese Leute auf irgendeine Weise, diese Arbeit zu tun. Hier nochmal ein Foto von unserem letzten Tauffest im Mai. 25 der Männer dort in einem Gefängnis hatten sich entschieden, sich taufen zu lassen. Und hier haben sie dann ihre Urkunde bekommen und eine Bibel als Geschenk. Ja, das soweit zu dieser Arbeit. Vielen Dank auch an dieser Stelle für eure Unterstützung. Ich weiß, dass die Gemeinde in ihren Gebeten, mit ihrer Ermutigung und auch finanziell hinter unserem Missionseinsatz steht. Und das ist immer wieder eine große Motivation für mich. Ganz herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir auf diese Weise verbunden sind. Zum Eingang der Predigt möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Im letzten Jahr konnte ich mit unserem Sohn Lukas, der ist 13, eine spannende Expedition in den Urwald unternehmen. Also eine richtige Tour, aber nur für echte Männer. Waren also mehrere Tage im Urwald unterwegs, haben Essen gekocht am offenen Feuer in einem Eisentopf. Und da, wo man mit dem Auto fahren konnte, waren wir unterwegs in Gegenden, wo man auf keinen Fall mit einer Panne liegen bleiben oder vielleicht noch die Nacht verbringen möchte. Und dann am vorletzten Tag unserer Expedition, wir waren auch in einer Gegend unterwegs, die wir nicht kannten, wo es auch keine Karten gibt, nichts. Plötzlich war der Weg zu Ende und wir standen vor einem Fluss. Ein breiter Fluss, der so träge durch die Landschaft floss. Und auf mich wirkte das Ambiente irgendwie paradiesisch. Breiter, weißer Sandstrand, das klare Wasser, umgeben von Urwald. In den Wipfeln der Bäume hörte man das Kreischen der Papageien. Und nur wir beide, also absolute Einsamkeit, ein Traum. Schnell hatten wir unser Auto im Schatten abgestellt und rannten dann über diesen heißen Strand, Sand in Badehosen und stürzten uns in die Fluten. Da wir mit echtem südamerikanischem Optimismus ausgestattet sind, waren wir mal davon ausgegangen, dass es in diesem Fluss keine Piranhas gibt und auch keine Krokodile. Und da ihr seht, dass ich hier komplett und unversehrt vor euch stehe, wisst ihr, wir hatten recht mit unserer Annahme. Also das hätte ein genialer Nachmittag werden können, wenn nicht Lukas auf eine Idee gekommen wäre. Und plötzlich sagte der: Papa, siehst du das andere Ufer dort drüben? Natürlich. Ich glaube, du schaffst das, über diesen Fluss zu schwimmen. Ich dachte, na ja, die Strömung ist stark. Auf der anderen Seite schon brasilianisches Territorium. Wir beide hier alleine. Also das wäre eine ziemlich riskante Angelegenheit. Und Lukas meinte: Papa, ich denke, du schaffst das. Und ich überlegte, ja, vielleicht hatte er recht. Ich hatte ja sogar mal irgendwann als Rettungsschwimmer gearbeitet. Und das wäre eine Chance, meinem Sohn zu beweisen, wie stark und mutig ich bin. Und zur gleichen Zeit wurde ich von Angst gepackt und dachte, wenn das schief geht, wenn ich nur bis zur Mitte des Flusses komme und dann verlassen mich meine Kräfte. Niemand ist hier, der uns hätte helfen können. Ja, und die Zeit als Rettungsschwimmer, die lag schon etwas zurück, genauer gesagt mehr als 30 Jahre. Papa, du schaffst das. Und so stand ich dort im Wasser, hin und her gerissen zwischen Entschlossenheit, Zweifel und Angst. Ich habe dieses Beispiel erzählt, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr solche Situationen kennt. Nicht unbedingt in Südamerika, aber manchmal ist das so im Leben. Man weiß genau, was zu tun ist. Man möchte den Schritt tun, von dem man weiß, das wäre dran. Man möchte mutig sein und wird doch zur gleichen Zeit ausgebremst, von Angst blockiert. Und die Angst, dass es vielleicht schief gehen könnte, schwebt wie so ein dunkler, bedrohlicher Schatten über unserem Leben. Ich denke, niemand ist sicher vor Angst. Nichts hilft uns, nichts schützt uns vor Angst, keine Altersabsicherung, kein Universitätsstudium, nicht mal Lebenserfahrung. Angst, vielleicht kennt sie jeder, jeden kann es treffen. Und ich möchte an diesem Vormittag über einige Männer sprechen, die auch mit Angst zu kämpfen hatten. Ich lese uns einen Text aus dem Neuen Testament nach einer modernen Übersetzung, Johannes 20 ab Vers 19. Johannes 20 ab Vers 19. Es war spät abends an jenem Sonntag. Die Jünger hatten Angst vor den führenden Männern, deshalb hatten sie die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte. Friede sei mit euch, sagte er. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Sie freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ganz erstaunlich. Wir wissen, die Jünger hatten schon erfahren, dass Jesus auferstanden war. Maria hatte es ihnen persönlich berichtet und zumindest zwei dieser Männer, nämlich Petrus und Johannes, hatten das leere Grab gesehen. Also die wussten, Jesus lebt und trotzdem hatten sie Angst. Und ich habe so gedacht, wie schnell passiert das auch in meinem Leben? Ich habe so viel Wissen von Gott über die Bibel und vielleicht könnte jeder von euch über Erfahrungen berichten, die er persönlich mit Gott gemacht hat. Wunder, Unerklärliches, wo nur Gott dahinter stehen kann. Und doch geht es so schnell, dass wir von Angst gepackt werden und uns Sorgen zu schaffen machen. Und ich denke, es ist eben nicht unser Wissen, das uns von Angst befreit. Was wir brauchen, ist nicht etwas, sondern ist jemand. Was wir brauchen, ist eine Person. Eine Person, die in unsere Angst hineinkommt. Die bei uns ist in unserer Angst. Ich möchte einfach mal ein Beispiel gebrauchen. Stell dir vor, ein guter Freund von dir liegt im Sterben. Was wünscht sich dieser gute Freund wohl für die letzten Stunden seines Lebens? Also ist ja gerade jetzt in dieser Zeit gar nicht so weit weg von unserer Realität. Was wünscht sich dieser Freund? Sagt er vielleicht, ach bitte, zeige mir noch mal alle meine Urkunden und Medaillen, die ich im Laufe meines Lebens gewonnen habe. Oder sagt dieser Freund, einen Wunsch habe ich noch, bitte bringe mir doch dort aus dem Regal den Ordner mit den Kontoauszügen. Ich möchte einfach noch mal alles durchblättern. Und wir wissen natürlich nicht, sondern dieser Freund wird sich wünschen, dass du bei ihm bleibst. Seine größte Angst ist es, allein zu sterben. Wenn es zu Ende geht, dann wollen wir nichts anderes, als dass jemand bei uns ist. Dann wünschen wir uns, dass wenigstens eine Person an unserer Seite ist, unsere Hand ergreift, sagt, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, hab keine Angst. Und genau das tut Jesus. Jesus sieht die Angst seiner Leute und schickt keine Grußbotschaft oder irgendeine WhatsApp-Nachricht, sondern Jesus kommt mitten hinein in die Angst seiner Leute, geht durch verschlossene Türen, setzt Naturgesetze außer Kraft und ist plötzlich da. Friede sei mit euch. Ich habe mich so gefragt, was tut Jesus hier? Die Situation war wirklich kritisch und wir wissen, die Jünger hatten berechtigte Angst. Also die Lage war wirklich ernst. Es drohte wirkliche Lebensgefahr für die Jünger. Und Jesus entschärft nicht die Situation. Jesus entschärft nicht die Lage. Aber in diese Angst, in die Sorgen seiner Leute bringt er seinen Frieden. Er sagt, mein Friede ist das, was ihr wirklich braucht und es ist mein Friede, der alles ändert. Was wünschen wir uns? Was wünscht ihr euch, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid und merkt oder befürchtet, dass eure Kräfte nicht ausreichen, um das durchzustehen? Also ich kann nur von mir sprechen. Ich sehne mich danach, dass Jesus meine Situation ändert. Wenn es um eine Krankheit geht, dann wünsche ich mir immer ganz schnell, dass Jesus mich heilt und von meinen Schmerzen befreit. Ich frage ganz selten, Jesus, was möchtest du mir sagen durch diese Krankheit? Also das bete ich fast nie, sondern möchte wieder gesund sein. Wenn es um Probleme geht, wünsche ich mir, dass Gott mir hilft, diese Probleme schnell zu lösen. Wenn es um schwierige Personen geht, wünsche ich mir, dass Gott die irgendwie so aus meinem Weg räumt, dass die Konflikte vorbei sind. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Und doch erleben wir, dass Jesus das oftmals nicht tut, so wie wir das gerne hätten oder so wie wir beten. Jesus tut etwas Besseres. Er schenkt uns seinen Frieden. Inmitten der Kämpfe, inmitten der Konflikte, inmitten des Leides, was wir auch erleben. John Ortberg, ein Pastor und Autor, hat einmal gesagt, den Frieden Gottes erlebt man nicht auf einem sturmfreien See, sondern wenn man Jesus im Boot hat. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. Ich habe oft mit älteren Geschwistern zu tun und viele von den älteren Geschwistern haben Angst vor der Zukunft, sagen, was wird aus mir, wenn mein geliebter Partner nicht mehr an meiner Seite ist? Wer kümmert sich dann um mich? Werde ich es schaffen, alleine weiterzugehen? Und ich möchte dir an diesem Morgen sagen, im Namen von Jesus Christus, Friede sei mit dir. Jesus kennt dein Leben, Jesus hat einen guten Plan für dich. Jesus hat alles unter Kontrolle. Vielleicht hast du Angst vor dem Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung, auf das du wartest. Du hoffst, dass alles in Ordnung sein möge, aber so ganz sicher bist du dir nicht und du machst dir Sorgen. Was ist, wenn das eintritt, vor dem ich Angst habe? Und ich möchte dir an diesem Morgen zusprechen, im Namen von Jesus Christus, Friede sei mit dir, hab keine Angst. Jesus hat deinen Körper, deine Gesundheit unter Kontrolle. Jesus hat Gedanken des Friedens mit uns, mit unseren Familien, mit unseren Ehen. Vielleicht hast du Angst, dass deine Firma, dein Geschäft die Krise nicht übersteht. Seit Wochen kämpfst du ums Überleben und dir ist klar, dass du so, wenn sich nichts ändert, nicht mehr lange durchhalten wirst. Friede sei mit dir. Mein Friede ist alles, was du brauchst, sagt Jesus. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Ich kann Türen öffnen, die du noch nicht mal gesehen hast. Ich habe Wege dort, wo deine Wege enden. Vielleicht hast du Angst, dass deine Ehe scheitert. Vielleicht habt ihr euch als Partner schon gefühlsmäßig weit auseinandergelebt. Das Feuer der Liebe ist erloschen. Vielleicht scheint bei euch nach außen hin alles in Ordnung zu sein. Aber du weißt es besser und du fragst dich vielleicht, ist unsere Ehe überhaupt noch zu retten? Ja, das ist sie. Es gibt Hoffnung. Friede sei mit dir, sagt Jesus an diesem Morgen. Und ich finde das so schön und so beeindruckend. Unser Herr, Jesus Christus, ist bestens vertraut mit deiner ganz persönlichen, ganz speziellen Situation, die man vielleicht mit keiner anderen Situation vergleichen kann. Jesus ist bestens vertraut und in deiner ganz individuellen Situation spricht Jesus dir deinen Frieden zu und sagt, auch für dich bin ich zuständig, auch dich und alles, was dich bewegt, habe ich im Blick, hab keine Angst. Mach dir keine Sorgen. Ich habe Gedanken des Friedens mit dir. Mir ist hier aufgefallen, es ist ja ein ziemlich bekannter Text, vielleicht habt ihr auch schon Predigten darüber gehört oder selber darüber gepredigt, aber mir ist aufgefallen, Jesus spricht diesen Frieden zweimal zu. Also er wiederholt das. Friede sei mit euch. Und ich habe mich gefragt, weshalb? Und es hat den Anschein, als hätten die Männer, die Jünger, überhaupt nicht kapiert, was das bedeutet. Und es ist so, als würde Jesus sagen, liebe Freunde, das ist kein netter Gruß, sondern mein Friede ändert alles. Mein Friede umgibt euch wie ein schützender Mantel. Mein Friede ist keine Taktik zur Stressbewältigung oder zum Abbau von Angst, sondern der Friede, den Jesus uns zuspricht, ist eine feste Zuversicht. Ist eine feste Zuversicht, Gott hat alles in seiner Hand. Gerade jetzt, wo nichts mehr sicher scheint, Jesus führt mich trotzdem. Gerade jetzt führt er mich, auch durch den Nebel, durch die Nacht, durch diese unsicheren Zeiten. Er ist bei mir, er bleibt bei mir, deshalb wird alles gut. Also, ich kann dir an diesem Morgen nicht versprechen, dass Jesus deine Krankheit bald heilt und dich von deinen Schmerzen befreit. Ich kann dir an diesem Morgen auch nicht versprechen, dass du schon bald den Partner fürs Leben findest, für den manche von euch vielleicht schon lange beten. Oder die Arbeitsstelle, die du schon lange suchst. Das alles kann ich dir nicht versprechen, aber eins kann ich dir mit Sicherheit versprechen, in deiner schwierigen, angespannten oder auch leidvollen Situation wirst du den Frieden von Jesus erleben. Seinen Frieden, der unvergleichlich ist. Seinen Frieden, der dir mitten im Chaos eine Ruhe gibt, von der du sagst, ich kann mir das selber nicht erklären, weshalb bin ich eigentlich so ruhig, obwohl alles drunter und drüber geht. Das ist der Friede, den Jesus dir schenkt. Es ist alles, was du brauchst und es ist ein Friede, der dein Herz ändert und mit dem Herz dein gesamtes Leben. Kommt alle her zu mir, die ihr am Ende seid, verletzt, frustriert, müde, traurig, kaputt und belastet. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Ja, jetzt könnte ich Amen sagen, das tue ich aber nicht. Denn diese Predigt ist noch nicht zu Ende. Warum? Jesus war hier auch noch nicht am Ende. Wir sehen, zuerst richtet Jesus seine Leute auf und dann richtet er sie neu aus. Zuerst verändert Jesus das Herz seiner Leute und dann verändert Jesus ihre Optik, ihre Blickrichtung. Weg von dem Drehen um die eigenen Probleme, um die Fragen, wie geht's weiter, von was leben wir morgen, hin zu den Menschen. Hin zu den Menschen, die Jesus brauchen. Hin zu den Menschen, die ohne Jesus leben und ohne Jesus sterben. Stellt euch vor, man hätte damals ein Interview gemacht mit Jesus und den Jüngern und man hätte ihnen diese Frage gestellt: Was ist das brennendste Thema unserer Zukunft? Ich bin mir sicher, die Jünger hätten gesagt, naja, was uns am meisten interessiert natürlich, wie geht's weiter bei uns? Alles ist weggebrochen, wir fragen uns, wer sichert unsere Existenz? Was bringt wieder Stabilität in unser Leben? Von was leben wir morgen? Also ihr versteht, darum drehte sich das Denken der Jünger um die eigene Existenz, was uns sicher nicht ganz unbekannt ist. Aber ich bin mir auch sicher, Jesus hätte eine ganz andere Antwort gegeben und hätte gesagt, was mich am meisten bewegt, ist diese Frage, wer geht zu den Menschen, die mich noch nicht kennen? Wer ist bereit, das weiterzusagen, was ihn selbst verändert hat? Wer ist bereit, nicht nur ein bisschen zu geben oder viel zu geben, sondern wer ist bereit, sich selbst zu geben? Das ist das, was mich am meisten interessiert, was mein Herz schlagen lässt. Und vielleicht spürt ihr, liebe Geschwister hier in Barntrup, was wir am meisten brauchen, sind nicht neue Sicherheiten für unser Leben und unsere Zukunft. Was wir am meisten brauchen, sind auch keine neuen Rezepte, Konzepte oder Impfungen. All das ist gut und wichtig. Aber was wir am meisten brauchen, ist ein neues Hören. Ein neues Hören auf das Reden Gottes. Was wir am meisten brauchen, ist ein neues Fragen. Lieber Herr, was ist unser Auftrag als Gemeinde hier in Barntrup? Was ist unser Auftrag als Christen hier in Barntrup? Wie können wir unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandten erreichen? Was wir brauchen, ist eine neue Bewegung hin zu den Menschen. Vielleicht habt ihr schon mal was von Joshua Bell gehört. Es ist möglicherweise der beste Violinist der Welt, der lebt, zurzeit noch lebt. Und im Rahmen eines Experimentes hat dieser Mann vor einiger Zeit unangekündigt an einer U-Bahn-Station in Washington Geige gespielt. Niemand wusste das, nur das Team, was dieses Experiment vorbereitet hat. Und als Sicherheitsexperten von diesem Experiment erfuhren, warnten sie und sagten, das geht schief, das wird in einer Katastrophe enden, da werden sich ganz viele Leute zusammenfinden, niemand wird sich diese Gelegenheit entgehen lassen. Dann kam der Tag. Joshua Bell brachte sein Instrument mit, ein echtes Stradivari von 1713, eins der teuersten Instrumente, und spielte 6 seiner schönsten Lieder. Also der beste Musiker der Welt mit dem besten Instrument spielt seine beste Musik. Aber das Erstaunliche, nur ganz wenige Leute blieben stehen, um diesem Mann zuzuhören. Man hat Videos gedreht von diesem Experiment, da ist zu sehen, wie die allermeisten Erwachsenen ganz schnell vorbeigehen, ohne diesen Musiker auch nur eines Blickes zu würdigen. Und man sieht auf diesem Video Kinder, die mit ihren Eltern dort unterwegs waren und ihre Eltern so am Ärmel zupfen, so als würden sie sagen, guck doch mal, Papa, Mama, dieser Mann, lasst uns mal hören. Und die Erwachsenen gehen weiter, viel zu sehr in ihren Gedanken versunken, viel zu sehr mit dem beschäftigt, was sie gerade heute noch machen wollen oder müssen. Und ich habe so gedacht, weshalb, warum haben sich diese Leute diese Chance entgehen lassen, diesen Mann kostenlos zu hören, einen der besten Violinisten der Welt? Und die Antwort heißt, die waren nicht vorbereitet. Die waren nicht darauf eingestellt, dort diesem Mann zu begegnen. Und ich habe das einfach so als Beispiel gebraucht, um uns ganz neu zu ermutigen. Lasst uns ganz neu auf Jesus hören. Lasst uns darauf einstellen, dass Jesus zu uns spricht. Ich wende mich besonders an die jungen Leute. Ich weiß, ihr alle macht Pläne, was werde ich studieren, wo werde ich arbeiten, vielleicht mit wem werde ich den Rest meines Lebens verbringen. Stellt euch darauf ein, dass nicht nur ihr einen Plan habt für euer Leben, sondern Gott auch. Und manchmal ist der Plan Gottes ganz anders als unserer. Ich habe das manchmal erlebt und beobachte das auch bei anderen. Manchmal funktioniert das so, wir machen schreiben unseren Lebensplan und geben den dann Gott hin und sagen, unterschreibe mal bitte. Also wir wünschen uns, dass Gott unsere Projekte segnet. Und doch funktioniert es andersrum, dass Gott uns seinen Plan gibt und sagt, ich möchte, dass du unterschreibst. Vielleicht ein ganz anderer Plan, als du dachtest, aber ich möchte, dass du diesen Plan annimmst. Ist ein guter Plan, ist der beste Plan für dich. Und deshalb sage ich, es ist so wichtig, dass wir ganz neu hören, was ist Gottes Plan für unser Leben? Was ist der Auftrag von Jesus für mich in Paraguay und für euch hier in Barntrup? Ich möchte noch auf ein kleines Detail eingehen, was mir hier aufgefallen ist. Hier ist zu lesen in dem Vers 20, dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Sie freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Und ich habe mich gefragt, weshalb hat Jesus das getan? Und ich habe lange Zeit gedacht, naja, damit hat er ihnen bewiesen, ich bin wirklich Jesus. Ich bin der, den man ans Kreuz geschlagen hatte. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Indem Jesus seine Wundmale zeigt, sagt er, liebe Leute, das, was ihr seht, gehört auch zu meinem Leben. Das gehört auch zu meiner Biografie. Diese Verletzungen, diese Schmerzen, die ich überstanden habe, diese Erniedrigung, also alles, was Verrat, was Leid, Zerbruch betrifft, sagt Jesus, damit kenne ich mich aus. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, aber durch die Kraft meines Vaters habe ich all das überwunden. Durch die Kraft meines Vaters stehe ich hier und lebe und ihr sollt auch leben und etwas Neues soll für euch beginnen. Und ich finde das so beeindruckend. Ich spreche ziemlich oft über Mission, manchmal wie hier von der Kanzel und manchmal mit Leuten so im persönlichen Gespräch. Und da gibt es immer wieder so diese Meinung, gerade unter Christen, dass Leute denken, Mission, das ist was für die ganz besonders berufenen und ganz glaubensstarken Experten und ich gehöre nicht dazu, denkt man dann schnell. Ich führe ein normales Leben. Und man denkt dann ungefähr so, Mission, ja, das ist wichtig, aber zurzeit bin ich dazu nicht in der Lage. Na, dann schaut man so sein Leben an und sagt, in meinem Leben gibt es zurzeit zu viele Baustellen, zu viele Dinge, die ich noch auf die Reihe kriegen müsste, zu viele Sachen, die nicht geklärt sind. Oder die Älteren denken dann schnell, naja, bei mir ist die Zeit vorbei, zu alt, zu schwach, zu viele Arzttermine. Und ich sehe hier, Jesus ruft uns so, wie wir sind. Jesus ruft seine Leute so, wie sie sind, mit ihrer Angst, mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen. Und ich denke, genauso wie diese Jünger damals, so tragen auch wir die Narben der Vergangenheit in uns. Jeder von uns. Verletzungen, Enttäuschungen, falsche Entscheidungen und die Folgen, die wir dafür getragen haben. All diese Dinge kennen wir. Und Jesus sagt, auch damit oder gerade deshalb möchte ich dich gebrauchen, möchte ich dich einsetzen in meinem Reich. Ich bin da, ich schenke dir meinen Frieden, ich bin alles, was du brauchst. Und denk doch noch einmal an diese Männer in diesem Bericht, an die Jünger. Eine totale Enttäuschung lag hinter ihnen, alle ihre Hoffnungen waren in Schutt und Asche gelegt. Also ihr Leben lag eigentlich in Scherben. Alles vorbei. Und was diese Männer nicht wussten, das, was wie ein Ende aussah, war eigentlich ein Anfang, ein neuer Anfang von etwas viel Größerem, als sie sich in ihren kühnsten Träumen hätten vorstellen können. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eine Frage ist noch offen in dieser Predigt. Ich komme schon zum Schluss. Und vielleicht könnt ihr euch denken, von welcher Frage ich spreche. Die Frage heißt, was ist dort an diesem Fluss passiert? Habe ich es gewagt, ans andere Ufer zu schwimmen? Ja, ich habe es gewagt mit Angst, mit jeder Menge Adrenalin und mit zitternden Knien. Aber es hat funktioniert. Die Strömung, die starke Strömung dieses Flusses, die hat mich nicht nach unten gezogen, sondern die hat mich ziemlich schnell ans andere Ufer getragen und dann natürlich auch wieder zurück. Und als ich das hinter mir hatte, da habe ich mich so darüber gefreut, über diese geniale Erfahrung und bin bis heute froh, dass ich meine Angst damals überwunden habe. Und ich erzähle das oder ich habe das erzählt, weil ich mir sicher bin, du kennst diese Situationen. Und ich weiß, dass sich manche von euch in so einer Lebenslage, auf so einer Etappe befinden, du spürst oder du weißt ganz sicher, dass Gott dich auffordert, aufzubrechen ans andere Ufer, aufzubrechen zu neuen Ufern. Du weißt genau, dass Jesus dir Mut macht, einen Schritt des Glaubens zu tun, eine mutige Entscheidung zu treffen, alte Sicherheiten hinter dir zu lassen, ins Wasser zu springen, wo du keinen Boden unter den Füßen hast, wo du dich nur an Gottes Verheißung festhalten kannst, was verrückt erscheint, aber trotzdem sagt dir die Stimme deines Herzens, das ist das, was Gott will. Das ist das, was Gott will und das muss ich tun. Jesus ruft mich, meine Komfortzone zu verlassen, mein normales Leben, was ich bis jetzt gelebt habe, wo alles so seinen gewohnten Gang geht, und etwas zu tun, was ich noch nie getan habe, vor dem ich aufgeregt bin und ein bisschen Angst habe, aber ich weiß genau, Jesus möchte das von mir. Und vielleicht weißt du genau, dass es für dich an der Zeit ist, dich beruflich zu verändern. Vor einer Zeit hat mich ein junger Mann angerufen, Markus, hat mir gesagt, Reinhard, weißt du was, bei uns ist alles in Ordnung, unsere Kinder, alle Kinder okay, gesund, in der Schule Erfolg. Markus selber hat einen guten Job bei einer IT-Firma, gut bezahlt, sagte, wir haben genug Geld, alles im grünen Bereich und doch spüre ich, das ist nicht alles. Und ich habe den starken Eindruck, dass Gott mich beruft, auszusteigen und ihm hauptamtlich zu dienen. Was denkst du? Gott beruft uns, unser schönes, abgesichertes Leben hinter uns zu lassen und Schritte des Glaubens zu gehen. Vielleicht hast du schon geplant, was du studieren willst, alles klar. Es könnte sein, dass Gott dich beruft, was ganz anderes zu machen. Frage ihn, immer wieder im Gebet, wenn du deine Bibel liest. Frage ihn, was möchtest du, Gott? Ich würde so gerne das und das tun, aber ich bin offen und ich möchte wissen, was du von mir möchtest. Vielleicht beruft dich Gott, ein Jahr zur Bibelschule zu gehen oder auch zwei oder drei oder einen Einsatz in der Mission zu machen. Das war überhaupt nicht auf deinem Radar. Du hast es nie eingeplant und Gott überrascht dich durch seinen Heiligen Geist und sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so will ich dich aussenden, dass du mein Evangelium Menschen predigst, mit denen du noch nie zu tun hattest. Vielleicht beruft dich Jesus, mehr Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde, nicht nur hier zu sein, zu allen Veranstaltungen, dann wieder nach Hause zu gehen und dein Leben so weiterzuleben. Vielleicht beruft dich Gott, mehr zu tun, anzupacken, ins Wasser zu springen, zu sagen, ich bin hier. Bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber ich möchte es einfach versuchen. Und ich bin mir sicher, hier sind Menschen, die spüren genau, dass Jesus sie beruft, ganze Sache mit ihm zu machen. Diese Entscheidung zu treffen, alles ihm zu übergeben, das Leben, das alte Leben hinter sich zu lassen und zu sagen, Jesus, hier bin ich, möchte dir mein Leben übergeben. Alles, was ich habe, alle meine Erfolge, alles Scheitern, alle Ängste, alle Träume, Jesus, ich möchte dir gehören. Und wenn du spürst, dass Gott dich beruft, wenn der Heilige Geist dich beruft, loszugehen oder loszulassen, eine wichtige Entscheidung zu treffen, möchte dir an diesem Morgen den Mut machen, genau das zu tun. Und ich sage dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, heute ist der Zeitpunkt gekommen. Heute wird Gott dir helfen, deine Angst zu überwinden und das Richtige zu tun. Zögere nicht länger, brich auf, demütige dich vor deinem Gott, gehe auf die Knie vor ihm und gib dich ihm ganz hin. Amen. Ja, ich möchte jetzt beten. Du großer, lebendiger und heiliger Gott, ich bin so glücklich und auch so dankbar darüber, dass du kein entfernter Gott bist, keine Religion, sondern dass du unser liebender Vater bist und zu jedem von uns sagst du, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, jedem von uns schließt du in deine Arme und zeigst uns so deutlich deine große, unbeschreibliche Liebe. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese kaputte, traurige Welt, um bei uns zu leben, um mit uns zu leiden, um auch für uns zu sterben, Herr. Deshalb gibt es Hoffnung, deshalb gibt es Rettung und Befreiung für jeden von uns. Vielen Dank, lieber Vater, dass du es so gut meinst und ich bitte dich auch für jeden von uns, ganz egal wie alt oder wie jung wir sind, ganz egal, Herr, wie voll unser Terminkalender ist oder wie planlos wir vielleicht auf die Zukunft blicken. Ich bitte dich, dass du jedem von uns ganz neu zeigst, Herr, welchen Auftrag hast du für uns? Was ist dran? Welcher Schritt des Glaubens ist dran in unserem Leben, Herr? Zeig es uns und dann gib uns den Mut, die Kühnheit, die Kraft, vorwärts zu gehen, Herr, uns zu bewegen, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.